Ein guter Geschäftsmann weiß, das wichtigste Kapital letztendlich für ein Unternehmen ist das Vertrauen. Und wir alle wissen, wie Aktienkurse reagieren, wenn die Anleger das Vertrauen verlieren. Und wie schlimm muss dann solch eine Vertrauenskrise für ein Unternehmen sein, das eigentlich nichts anderes im Angebot hat als Glaube, Liebe und Hoffnung. Sexueller Missbrauch im Schatten des Kreuzes im Namen der Kirche, vor einem Jahr die wilden Schlagzeilen. Das Jahr danach, die Vertrauenskrise könnte kaum tiefer sein. Unser Thema heute, willkommen bei Horizont. Aber beginnen wir nicht mit den Tätern, beginnen wir nicht mit dem System und nicht mit dem systematischen Missbrauch. Beginnen wir zunächst einmal und reden wir vom Opfer.
Mai 2010. Ökumenischer Kirchentag in München. Norbert Demers hat einen Plan. Er will die Rede des Jesuitenpaters Klaus Mertes stören. Es kommt zum Eklat.
In Diskussionen bin ich das Opfer.
Es geht um Kinder. Es geht um Kinderschutz.
Aber nicht derjenige, der über die Problematik auf gleicher, berechtigter Augenhöhe spricht.
Es geht um Kinderschutz, darum geht es mir.
Nicht ich habe das Schweigen gebrochen, sondern die Opfer haben das Schweigen gebrochen.
Damit haben sie
vollkommen recht.
Der hat es nicht fertig gebracht und gesagt, Mensch, komm mal hoch, lass uns mal reden. Bis heute hat er noch nicht ein einziges Wort mit mir geredet. Und ich habe es deutlich gesagt, hören Sie auf mit Ihrem Lügentheater.
35 Jahre lang wartet Norbert Dennis, bis er sein Schweigen bricht. Über Jahre hinweg wurde er als Kind sexuell missbraucht. Erst von seinem Pfarrer, dann vom Organisten. Eigentlich wollte uns Norbert Dennis dieses Interview gar nicht geben.
Der Ablauf wird so sein, dass man einen Filmbericht bringt und dann reden wieder die Täterorganisationen vertreten, die reden wieder über die Betroffenen und sagen, ja, wir haben ja Verständnis, aber die Betroffenen können sich nicht wirklich wehren.
Norbert Dennis wehrt sich. Er gründet ein Netzwerk für Betroffene. Es geht vor allem um finanzielle Entschädigung.
Also in den USA und in vielen in einigen Ländern auch, wird der Schaden in der Regel mit 1 Million abgegolten. Abgegolten, in Anführungsstrichen. So, jetzt. Und in Deutschland sagt man 5.000 Euro. Sind die Opfer dann mehr wert als hier? Das ist die Frage halt, wie sieht das aus in der Welt? Diese Frage muss man sich stellen. Jetzt muss man sagen, jetzt kann man sagen, ja, der Schaden ist nicht, der ist nicht wieder gut zu machen, alles ein Blödsinn, ja. Natürlich ist der nicht wieder gut zu machen. Das ist meine Erstkommunion. Kurz nach dem Bild hier bin ich vom 10. bis zum 18. Lebensjahr missbraucht worden. Also mein Leben wurde zerstört danach, ja. Und das ist ja in mir die Geschichte. Und der ist bis jetzt nicht zu Wort gekommen.
Norbert Dennis nutzt die Gelegenheit. Die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche vor einem Jahr machen ihn zu einem gefragten Gast in den Medien, auch bei Horizonte. Immer wieder erzählt er schockierende Details.
Ich lag unter ihm, er hat meinen Schwanz in seinem Mund gehabt und da war so ein Loch in dem Schreibtisch an der Front, ein kleines Loch und dort habe ich mit meinen kleinen Finger da drin rumgebohrt.
Dennis fühlt sich unverstanden, ausgeschlossen. Er glaubt nicht mehr an die Absichtsbekundungen von Kirche und Staat.
Die wollen das aussitzen. Aussitzen heißt, man richtet einen, wenn man nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. In dem Fall heißt der Arbeitskreis Runder Tisch und schiebt den so lange wie möglich nach vorn und redet jahrelang darüber. Und zum Schluss, und man weiß eigentlich ganz genau, man verändert nichts, man geht nicht wirklich an die Gesetze ran, man geht nicht wirklich ran, sich damit zu beschäftigen. Das sind scheinheilige, vorgeschobene Dinge, um der Gesellschaft vorzugaukeln, dass man, naja, man tut ja so irgendwas. Ja.
Norbert Dennis ist voller Wut und unversöhnlich. Als Opfer fühlt er sich im Stich gelassen. Darauf zieht er seine Konsequenzen.
Am besten ist, Sie nehmen sich 10 Anwälte mit, und fahren mit einer ganzen Armee, mit Kanonen, mit allem drum und dran. Weil anders ist mit der Kirche nicht umzugehen. Ich kann nur warnen davor. Wenn ich jetzt das sagen würde, wer mein zweiter Täter ist, der hat sich eine Verleumdungsklage. Und so sieht es aus bei uns. Da hat sich nichts dran geändert. Und die Politik will auch nichts daran ändern. Ja? Nicht die Opfer werden geschützt, sondern die Täter werden geschützt. Dass man nicht sagt, du hast mich damit drauf. Ich habe nicht die Möglichkeit zu klagen. Ich muss schweigen. Und wenn ich was sage, kriege ich eine Verleumdungsklage. Also wir müssen erstmal Wirklichkeit das so sehen, so wie die Realität ist. Und dann müssen wir erstmal was ändern, bevor wir die Aufforderung Rechter schweigen. Was ein Blödsinn, was ein Wahnsinn. Ich kann nur sagen, Moment, langsam, mach dich vorher stark. Guck, was da passiert, wenn du das Schweigen kriegst.
Ganz Jahr danach, und ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Klaus Mertes, Jesuitenpater aus Berlin. Herr Mertes, am Canisius-Kolleg, Sie haben das damals, hätte ich fast gesagt, ein bisschen mit losgetreten. Oder wie kann man das interpretieren?
Ja, also drei Opfer kamen am 14. Januar zu mir und erzählten die Geschichten, aus denen ich schloss, dass es in den 70er Jahren allein bei einem Pater mindestens 100 Opfer geben muss. Und da war für mich klar, ich muss gegenüber den Opfern Ansprechbarkeit signalisieren. Und deswegen habe ich an die potenziell betroffenen Jahrgänge damals eben einen Brief geschrieben, der dann einige Tage später an die Presse gekommen ist, nicht durch mich, sondern durch jemanden, den ich bis heute nicht kenne.
Aber wer sind Sie eigentlich jetzt? Sie identifizieren sich einerseits mit den Opfern und kämpfen für die Opfer, andererseits sind Sie Täter, insofern als Sie zur Täterinstitution gehören.
Ja, ich sage Täterseite lieber als Täterinstitution. Die Mafia ist eine Täterinstitution mit dem Zweck, eben Verbrechen zu begehen, gegründet worden. Das kann man für die Kirche so nicht sagen. Aber ich repräsentiere die Täterseite. Ich beanspruchen nicht, die Opfer in der Kirche zu repräsentieren, weil die Opfer sich ja gar nicht an mich wenden, als jemanden, der sich mit ihnen solidarisieren soll, sondern weil sie jemanden brauchen, der ihnen gegenüber die Institution repräsentiert, in der sie missbraucht worden sind und die beteiligt ist an dem Missbrauch dadurch, dass sie, als sie hätte hinhören können, nicht genug hingehört hat. Also insofern stecke ich ja auf der Täterseite mit drin und ich würde letztlich mich den Opfern entziehen, wenn ich mich aus dieser Identifikation herausnehmen würde.
Aber was macht das mit Ihnen, mit der Wut? Worauf sind Sie eigentlich wütend?
Also meine zentrale Wut ist, die ergibt sich ja auch nochmal aus meiner Institution-Identifikation, ist letztlich das Versagen der Verantwortlichen in der Institution, dass sie nicht zugehört haben, als sie hätten zuhören können. Das ist meine Wut. Natürlich, das andere ist, dieses unglaubliche Verbrechen, das an den Kindern begangen wurde.
Aber gehen wir mit dieser Wut mal weiter, dass nicht zugehört wurde, aber setzt sich das nicht fort. Wir haben eben zu Beginn des Filmes die Szene vom ökumenischen Kirchentag,
ja,
wo der Norbert Dennis stand. Mhm. Und er wurde letztlich auch die Anwesenden dort, auch die Kirchentagsbesucher wollten nicht richtig hören. Es wird bis heute nicht auf Augenhöhe geredet.
Da hat er recht. Ja, es gibt die konkrete Szene damals und ich weiß ganz genau, warum ich ihm seinen Wunsch nicht erfüllt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihm gegenüber die Verantwortung habe, hier auch eine Grenze zu ziehen. Ich bin auch der Meinung, dass ich als Vertreter der Täterseite an einem bestimmten Punkt auch Grenzen ziehen darf und sagen kann, nein, diesen Wunsch erfülle ich dir nicht. Und darauf kann man nicht schließen, dass ich nicht auf Augenhöhe mit ihm sprechen wollte. Ich habe mit so vielen Opfern auf Augenhöhe gesprochen, dass ich an der Stelle nicht meine, dass sich daraus die Notwendigkeit ergäbe, ich müsste in jedem Fall auch immer den Wunsch erfüllen, den Opfer.
Jetzt wird es hier aus München, aber ist es nicht die Tatsache, so Opfer werden auch in dem Jahr danach immer noch als Opfer gehalten, aber nicht wirklich auf Augenhöhe wird ihnen begegnet.
Da muss man konkret werden. Ich habe im letzten Jahr unglaublich viele Gespräche mit Opfern geführt auf Augenhöhe. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, sie waren höher in ihren Augen als ich, weil ich auf der Anklagebank saß und angeklagt wurde. Das ist ja auch kein Verhältnis auf Augenhöhe, sondern da bin ich in der Position des Angeklagten. Und die habe ich zugelassen.
Jetzt sollen 5.000 Euro möglicherweise gezahlt werden. Ja. Hat der Jesuitenorden schon mal für sich selbst entschieden? Die Bischofskonferenz wird Anfang März etwas bekannt geben, wird sich wahrscheinlich ähnlich in diesen Dimensionen bewegen, nach dem, was man so hört. Ist das in Ordnung,
5.000 Euro? Ich bin der Meinung, dass das in Ordnung ist.
Sie haben aber selber mal gesagt, es muss die Schmerzen, die zahlen. Sie können mir nicht sagen, die 1 Million kann der Jesuitenorden aus der Portokasse wegstecken, oder?
Ja, das fängt schon mit Ihrem Bild vom Jesuitenorden zusammen.
Weltweit,
darf ich mal sagen? Also der Jesuitenorden ist nicht reich und das wird uns wehtun, 1 Million. Und an dem Punkt muss ich sagen, die Alternative, die wir haben, ist letztlich eine dritte Institution damit zu beauftragen, zu beurteilen, was uns wehtut.
Also nicht klagen.
Ja, oder es müsste eine gesellschaftliche Debatte laufen, die dann tatsächlich nochmal von einer dritten Position her dann dessen Urteil sich man unter ein Veto oder nicht. Sühne in der Hand der Opfer eskaliert auch an einer bestimmten Stelle.
Wir sprechen gleich weiter miteinander. Danke erstmal, Herr Mertes. Sexueller Übergriff, sexueller Missbrauch, das haben wir letztens auch gelernt, das ist nicht allein ein Thema für Kirche, für die Kirchen. Das betrifft eigentlich die gesamte Gesellschaft. Andererseits gibt es da ja noch auch Gefühle und Nähe, die man ja auch zulassen will, gerade in der Beziehung zu Kindern, zu Jugendlichen. Und inzwischen fühlen sich viele Lehrer, Sporttrainer und Pfarrer natürlich ein bisschen auch unter Generalverdacht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie würden Sie sich denn verhalten, wenn Sie beispielsweise als Pfarrer oder Lehrer mit einer Gruppe unterwegs sind und am Abend in der Jugendherberge, würden Sie sich dann noch trauen, einen kleinen Jungen, der da weint, zu trösten und in den Arm zu nehmen?
Oh Gott, Herr Pfarrer. Ein Jahr nach dem großen Skandal. Hat sich was geändert im Umgang mit Kindern und Jugendlichen?
Hat sich schon geändert. Also man geht nicht mehr so locker an die Sache ran, so unbekümmert wie vorher, wo das so selbstverständlich war, man plant eine Freizeit, fährt zusammen weg und gut ist. Jetzt denkt man immer, oh hoppla, was denken jetzt andere?
Christian Enkel, Pfarrer in Frankfurt, engagiert als Gehörlosenseelsorger und in der Jugendarbeit. Doch klingt das nicht schon verdächtig mittlerweile?
Vielleicht war ich eher naiv, dass ich schon seit Jahren immer mit Jugendlichen wegfahre. Seit vielen Jahren fahre ich nach TC oder jetzt im Sommer zu den Weltjugendtagen. Da ist immer selbstverständlich, dass die Gruppenleiter, die Erwachsenenbegleiter bei den Minderjährigen mit im großen Feld liegen oder in der Sporthalle, je nachdem, wo man da untergebracht ist. Und da hätte ich mir nie Gedanken gemacht. Aber verstehe natürlich, dass man jetzt vorsichtiger ist.
Lockerer Abend der Gemeindejugend Stierstadt Steinbach. Die Chips fliegen, die Colas kreisen und die Planungen für den Weltjugendtag im Sommer stehen an. Der Missbrauchsskandal ist eigentlich kein Thema, oder doch?
Wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf eine Fahrt oder so, oder bin in der katholischen Kirche, oh, katholische Kirche.
Man achtet mehr auf so Anzeichen. Also man achtet mehr darauf, ob das irgendwie zweideutig gemeint oder sein könnte.
Ich mache ja auch mit beim Gruppenleiten und wenn ich jetzt auf Freizeiten war oder sich ein Kind mal wehgetan hat, wie ich es jetzt anfasse, ob ich es überhaupt anfasse.
In dem Moment, wo man mit denen zusammen ist, relativiert sich das eigentlich, weil man dann dermaßen gefordert ist, wenn da so eine Gruppe von Kindern vor einem steht, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken kann, sondern einfach handeln muss.
Ein bisschen Unbefangenheit ist weg, auf beiden Seiten. Und Pfarrer allgemein sind nicht mehr über jeden Zweifel erhaben.
Ein Pfarrer ist jemand, dem man vertrauen kann. Also so wie ich von mir auf andere aufschließe. Und als ich selber Jugendlicher war, bin ich auch selbstverständlich zu meinem Pfarrer gegangen und hätte im Traum nicht dran gedacht, dass er irgendwas anderes sein könnte, als dass er einfach gerne mir auch schon zuhört und für mich da ist. Und wenn ich dann in Tränen ausbreche und der mich in den Arm nehmen würde, würde ich mir auch nichts bei denken oder so. Heute würde ich sofort sagen, Moment, also darfst du da nicht zu nahe kommen oder so.
Vorsicht, noch besser aufpassen im Umgang miteinander. Das an sich ist ja nicht schlecht, aber zu viel Vorsicht?
Wenn ich denn selber vielleicht auch noch ängstlich war, da nach dem Motto, darf ich den Kindern noch ein Kreuz auf die Stirn machen, wenn sie im Gottesdienst zu mir kommen, den Segen erbitten und so. Ich dann auch dachte, irgendwo muss so ein bisschen Normalität auch bleiben, dass ich da nicht irgendwie jetzt übertreibe auch.
Das Jahr danach, die Vertrauenskrise der Kirche, bei uns im Studio zu Gast, Klaus Mertes, Jesuitenrat aus Berlin. Herr Mertes, eben gerade der Enkel hat es gesagt, Pfarrer sind eigentlich Leute, denen man vertrauen will. Aber kann man jetzt nicht mehr. Wie erleben Sie das?
Ja, das ist die Generalverdächtigung, das ist der Preis natürlich für das institutionelle Versagen. Und das muss man eben jetzt aushalten, dass man aufgrund der Tatsache, dass man katholischer Priester ist, einem Misstrauen entgegenschlägt.
Sie sagen institutionelles Versagen. Was genau hat er an dieser Institution versagt?
Zwei Dinge im Entscheidenden. Erstens einmal die Verantwortlichen, die die Institution repräsentieren, haben, als sie etwas über die Opfer wussten, nicht angemessen reagiert, sondern dem Institutionsschutz den Vorrang gegeben vor der Sorge vor die Opfer. Das ist das eine. Und das zweite ist eine Botschaft, die ich von den Opfern höre, die mir sehr wichtig ist, dass für sie, die zur Opfererfahrung auch gehört, dass sie als katholische Christen oder katholische Jungs, katholisch sozialisiert, besondere Schwierigkeiten hatten mit diesem Missbrauch, weil er für sie sozusagen einen katholischen Geschmack hatte.
Dieses katholische Geschmäckle, das System, steckt auch was im theologischen, moralethischen System,
genau.
Der Sexualmoral nicht.
Ja, also einer unserer Missbräuche hatte bei uns am Kandidatskolleg sehr viel mit Masturbation zu tun und die Jugendlichen erzählen mir eben von diesen unglaublichen Schuldgefühlen, mit denen sie jahrelang gelebt haben, die es ihnen auch unmöglich gemacht haben zu sprechen. Daraus ergibt sich ja die Frage, wie sprechen wir denn im pädagogischen Alltag, im sexualpädagogischen Alltag über zum Beispiel so ein Thema. Aber wenn ich dann in Katechismus reingucke, wenn ich über Masturbation oder Homosexualität nachgucke, ist das weiterhin immer noch schwerer Sünde.
Ja, genau, deswegen muss an diese Dinge auch angegangen werden.
Das heißt, wir wollen dieses System ziemlich radikal ändern.
Ja, das in jedem Punkt, in jedem muss sich etwas bewegen.
Selbstverständlich. Wenn wir weiterhin Jugendlichen sagen, Masturbation ist schwerer Sünde, dann werden sie in dem Fall, dass sie missbraucht worden sind und bei der Masturbation auch Lustgefühle gefunden haben, das Gefühl haben, dass sie jetzt in die Hölle gehören. Also muss man anfangen zu differenzieren. Und es ist ja auch völlig klar, dass Masturbation ist aber etwas vollkommen anderes als Ehebruch zum Beispiel oder Prostitution. Trotzdem steht es im Katechismus der katholischen Kirche einfach unterschiedlos nebeneinander. Das geht nicht. Das ist auch pädagogisch nicht zu verantworten.
Das heißt, Sie würden Ihren Bischöfen Ordensuch und sagen, wir müssen die gesamte Sexualethik neu überdenken.
Wir müssen wirklich grundsätzlich über die Inhalte unserer Sexualmoral nachdenken. Von der Opferperspektive her, das ist die neue Chance, wenn Sie so wollen, die Sie auch
gesagt haben. Aber was müssen wir sonst noch nachdenken an diesem System Kirche?
Es gibt Opfer, die bei ihren Eltern gesprochen haben und die haben dann gesagt, so redet man nicht über einen Priester. Also wie präsentiert sich das Amt und amtliche und geistliche Autorität in der Kirche? Das ist ein riesiges Thema.
Also das Klerikerbild lässt sich auch. Das Klerikerselbstverständnis auch?
Ja, genau. Bitte?
Das Klerikerselbstverständnis auch?
Ja, das hängt ganz eng damit zusammen. Wie verstehe ich als Kleriker, als Priester, die geistliche Vollmacht, die mir gegeben ist.
Haben Sie das Gefühl, dass in diesem einen Jahr, das jetzt vergangen ist, diese Fragen wirklich aufgegriffen werden bei denen, die wirklich entscheidend sind?
Also ich habe noch nie einen Pessimisten gesehen, der etwas verändert hat. Ich werde weiter darüber reden.
Gut, Sie sind Optimist, aber haben Sie trotzdem das Gefühl, dass das angekommen ist?
Ich habe ein zwiespältiges Gefühl. Es ist bei einigen angekommen, es ist viel angekommen, aber es ist noch nicht genug angekommen.
Es gibt jetzt fast so eine Art von Triumphalismus, dass auch Bischöfe sagen, die Krise hat uns Gott geschickt, wir müssen dort gescheit wieder vorgehen.
Das habe ich noch nie gehört.
Das finde ich schwierig.
In der Tat. Also so gesagt finde ich das sehr schwierig. Das andere, was ich sagen würde, ist natürlich ist, ohne die Opfererfahrungen dadurch instrumentalisieren zu wollen für Reformprozesse in der Kirche, bedeutet natürlich das Hinhören auf die Opfer, dass es eine Möglichkeit ist, auch tatsächlich etwas über sich zu lernen und dadurch auch etwas zu verändern. Also das muss man sehr genau unterscheiden.
Das heißt, diese Institution kann etwas für sich selbst lernen.
Sie muss es sogar, das ist notwendig, das bedeutet aber nicht, dass sie damit sozusagen die Opfer wiederum instrumentalisiert für eigene Reformprozesse. Das ist der, da muss man sehr genau hingucken, das ist eine feine Frage der Unterscheidung.
Herzlichen Dank, Herr Mertes. Was ist nun mit den Kirchen los? Das haben wir uns vor einem Jahr gefragt. Und innerhalb dieses Jahres wurde die Frage eigentlich immer drängender, denn die Vertrauenskrise, wir haben da eben schon drüber gesprochen, ist eigentlich immer tiefer geworden. Und am meisten hat es möglicherweise die erwischt, die am tiefsten geglaubt haben.
Sonntagsgottesdienst in der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Frankfurt Miet. Auch hier wirkten die Missbrauchsschlagzeilen vor einem Jahr wie ein Schock. Priester und katholische Laien missbrauchen Minderjährige zur Befriedigung ihrer sexuellen Lust. Jeder fünfte Katholik denkt seit damals an Kirchenaustritt. Auch in der Dreifaltigkeitsgemeinde haben sich die Reihen etwas gelichtet. Hat der Skandal ihr Vertrauen erschüttert?
Ich glaube teils. Also wir sind ja auch in anderen Gemeinden, also in Süddeutschland, da hatte ich das Gefühl, da ist es noch mehr der Missbrauch. Hier vielleicht weniger, da ist es Umzug und berufliches Engagement. Ich würde es nicht auf immer nur auf dies eine schieben.
Nein, mein Vertrauen zu meiner Kirche, sage ich jetzt mal ganz groß, hat nicht gelitten, weil ich in der Kirche groß geworden bin. Kirche ist mein Leben und von daher hat das eigentlich mich erschüttert, muss ich also schon sagen. Mein Verhältnis zur Kirche.
Dabei reichten die Verdächtigungen bis in die Kirchenspitze. Der eigentliche Skandal, dass der Missbrauch über Jahrzehnte vertuscht und geheim gehalten wurde. Kein Grund vom Glauben abzufallen?
Ja, aber wie erstmal ein Schock, aber es war natürlich gut, aber ich weiß, dass es in unserer Gemeinde hier nicht so ist, weil ich war lange Zeit Messdiener und da habe ich mich hier relativ sicher gefühlt, weil ich mir auch die Leute, denen es geschehen ist, da halt leid getan habe.
Ich war tief betroffen, wie die katholische Kirche am Anfang auch darauf reagiert hat. Ich denke, jetzt sind sie auf dem guten Weg. Also ich denke, wir sind hier in der Ortsgemeinde wesentlich sensibler, empfindlicher geworden, aufmerksamer.
Der Pfarrer meinte mal, dass er neuerdings, wenn er die Kinder segnet und die Hand auslässt, immer die Türen auslässt, damit keiner auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Und das finde ich halt traurig, dass man einfach immer vorsichtiger werden muss.
Bei aller Kritik an der Kirchenhierarchie, an Zwangszölibat und dem Verbot der Frauenordination ihrer Heimatkirche fühlen sich die Gläubigen der Dreifaltigkeitsgemeinde treu verbunden. Und dennoch.
Jetzt, wenn Sie es mir so sagen, bin ich nochmal sehr betroffen. Weil wir ja auch viel Kinder- und Jugendarbeit haben. Also mein Eindruck ist nicht, dass hier eine besondere Gefährdung da ist. Aber man weiß es halt nicht. Und insoweit, wenn Sie mir das gerade so zurückspiegeln, überlege ich gerade, wann würde ich es eigentlich merken?
Ein Stachel bleibt. Auch wenn an einem ganz normalen Sonntag alles so scheint wie immer.
Was bedeutet diese Vertrauenskrise für die Kirche, aber auch für die Gesellschaft? Ich begrüße jetzt den Religionssoziologen Michael Ebers. Herzlich willkommen, Herr Ebers. Was sagt uns der Soziologe? Welche Art von Krise haben wir hier vor?
Ich möchte Ihnen mit drei Stichworten antworten. Mein erstes Stichwort lautet, die Kirche ist in eine Zivilisationskrise hineingeraten, ein Zivilisationsversagen. Das heißt, sie ist unterhalb eines bestimmten in der Gesellschaft vorhandenen Konsenses in moralischen Fragen geraten. Man verkreist sich nicht an kleinen Kindern. Zweitens, sie ist in ein Institutionsversagen hineingezogen worden. Herr Mertes hat darüber schon gesprochen. Die Institutionen, die Verantwortlichen sind mit diesem Thema, mit diesem Versagen, mit diesem Zivilisationsversagen nicht angemessen umgegangen. Sie haben die Opfer zum Beispiel weitgehend ignoriert zugunsten der Loyalität gegenüber der Institution. Drittens, ich befürchte ein Lernversagen, dass die Kirche aus dieser tiefen Krise nicht die entsprechenden Schlüsse zieht.
Gut, aber die Gläubigen ziehen die Schlüsse, Kirchenaustrittszahlen. Haben Sie Überblick oder Schätzungen, wie das auf das Jahr 2010 wahrscheinlich sein wird?
Meine persönlichen Schätzungen gehen auf etwa 200.000 bis 250.000 Austritte. Das wären doppelt oder mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr und wäre höher als der Spitzenwert von 1992. Und zum ersten Mal werden wir vermutlich erleben, dass mehr Katholiken aus ihrer Kirche ausgetreten sind als aus der evangelischen, denn in der Regel treten ein Drittel mehr aus der evangelischen
Kirche. Doppelt so viel als in den Jahren davor.
Ja,
das sind erschreckende Werte. Das heißt, ja, die Menschen wenden sich ab von der Kirche.
Ja, interessant, das ist auch ein Novum. Ein großer Anteil geht über zur evangelischen Kirche. Also bislang waren die Kirchenaustritte so gespurt, dass man aus der Kirche hinausging in ein religiöses Niemandsland, in die konfessionelle Ungebundenheit. Jetzt ist doch ein wachsender Anteil darunter, der kirchlich christlich bleiben will, aber es nicht mehr in der katholischen Kirche sein kann, weil sie im Grunde in diesen Makel trägt, der vermutlich auch noch lange anhalten wird.
Was sagt uns der Soziologe einerseits, wie die Gesellschaft, wie die Gläubigen reagieren, aber diese Institution, um die jetzt geht, haben Sie das Gefühl, dass diese klare Botschaft, von der Sie sprechen, dort angekommen ist?
Ich glaube, dass ein großer Teil der Verantwortlichen in der Kirche, insbesondere einige Bischöfe, meinen, die Krise sei ausgesessen,
ist schon vorbei.
Abgehakt. Man erwartet jetzt den Papst im September, dann den Katholikentag im nächsten Jahr und glaubt, dass man die schwarzen Wolken mit einem Rauschgefühl von Events wieder vertreiben könnte. Ich glaube, das ist ein tiefer Trugschluss.
Ist das noch diese Ideologie der kleinen Herde? Im Notfall machen wir als kleine Herde tapfer weiter, wie
ja,
im Evangelium steht.
Diese Bischöfe, an die ich jetzt denke, die vertreten häufig auch solche Konzepte, kleine Herde, heiliger Rest. Die glauben aber, hoffen auch darauf, dass das institutionelle Geflecht, was Staat und Kirche in Deutschland angeht, dadurch nicht zerrissen werden kann. Auch das ist ein Tod.
Wird das funktionieren?
Weil die Kirche zur Sekte wird sie nicht mehr in diesem Staatskirchen seinem partnerschaftlichen Verhältnis weiter existieren können.
Jetzt gab es auch von Seiten der Unionspolitiker in den letzten Wochen kritische Anfragen an die Kirche auch. Da macht sich das schon bemerkbar, oder?
Ja, das ist richtig. Nun outen sich sehr viele und übrigens auch sehr viele Menschen, die bisher sehr loyal und im Leiden auch, im loyalen Leiden mit der Kirche verbunden sind, die sehr engagiert sind. Ich höre zunehmend von Menschen, die angestellt in der Kirche sind und sagen, wenn sie in Ruhestand gehen, treten sie aus.
Dann machen wir mal weiter, genau in dem Punkt jetzt. Es braucht, liebe Zuschauer, schon einen Moment, bis deutsche Professoren auf die Barrikaden gehen. Und es braucht noch einen Moment länger, bis teutonische Theologen dann so richtig anfangen zu kämpfen. Aber jetzt, Anfang Februar, war es soweit. Weit über 100, über 150 deutsche Theologen, namhafte Theologen, haben ihren Bischöfen gesagt, so geht's nicht weiter.
Einen vergleichbaren Aufstand von Theologen hat es seit 22 Jahren nicht mehr gegeben. Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch. So lautet der Titel der Erklärung, die Theologen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschrieben haben. Täglich werden es mehr. In der Erklärung heißt es, Im vergangenen Jahr sind so viele Christen wie nie zuvor aus der katholischen Kirche ausgezogen. Die Kirche muss diese Zeichen verstehen und selbst aus verknöcherten Strukturen ausziehen, um neue Lebenskraft und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Die Theologen fordern eine größere Beteiligung des Kirchenvolks bei der Auswahl von Pfarrern und Bischöfen, das Ende des Pflichtzölibats, Frauen als Geistliche und mehr Respekt vor individuellen Lebensentscheidungen. Dem Sturm des letzten Jahres darf keine Ruhe folgen, rufen die Theologen der Kirchenleitung zu.
Der Aufstand der Theologen, Herr Ebert, davor haben wir schon drüber gesprochen, die Unionspolitiker, die in beschissenes Gewissen reden, da heißt natürlich jetzt doch ernst. Das sind zwei Institutionen von außen, die ja schon sehr kritisch an Kirche rangehen jetzt.
Das ist richtig, man muss auch mit der enormen Unempfindlichkeit dieser Institution rechnen. Denn solche kritischen Wellen, die gab es immer wieder, die Fahne wird hochgehalten,
das
die Macht liegt auf einer anderen Seite. Ja.
Das prallt ab.
Das wird entsprechend sozusagen nach der Logik dieser Kirche dann verarbeitet, verdaut. Die Kirche ist dann ein Riesenmarken, ist eine Komplex für Oppositoren rum, da darf alles sein. Da hören Sie das Gegenteil vom Gegenteil. Also auch hier wird man auf Zeit spielen. Hier werden, und das ist eines der wesentlichen Krisenmomente dieser Kirche, sie hat keine Verfahren, mit solchen Einsprüchen, mit solchen Konflikten umzugehen. Kein Verfahren, was einem zivilisatorischen, einer in unserer Gesellschaft anerkannten zivilisatorischen Umgangsweise entspricht.
Klingt das ein bisschen pessimistisch?
Was heißt hier pessimistisch? Ich nenne das realistisch. Diese Institution ist hierarchisch strukturiert, sie kennt keine Verhandlungssysteme, sie kennt keine Verfahren, in denen zum Beispiel Laien auch beteiligt werden bei Themen, bei bestimmten konflikthaften Themen.
Was sagt der Soziologe in dieser Gesellschaft? Muss sie das doch lernen?
Ja, darauf würde ich ja setzen, dass eine Organisation, die so massive Fehler begangen hat, einen Lerneffekt zeigt, aber das sieht gar nicht so aus. Sie hat offensichtlich einen langen Atem. Sie geht jedenfalls nicht in einen institutionellen Lernprozess. Persönlich werden einige einen Lernprozess durchlaufen, sie werden vorsichtiger sein und so weiter und so weiter. Wir haben es im Film gesehen. Aber die Institution müsste eigentlich lernen. Es ist ein Systemmisstrauen, was da ist, und nicht ein Personenmisstrauen.
Jetzt könnte man ja sich zurücklegen, könnte sagen, eigentlich ist es ja egal, was aus Kirche wird. Aber Kirche spielt ja auch gesellschaftlich eine bestimmte Rolle. Was bedeutet das für diese Gesellschaft, wenn auch dieses Wächteramt, was Kirche über Jahrzehnte angenommen hat in der bundesdeutschen Geschichte, eigentlich immer unglaubwürdiger wird?
Ja, die Kirche hat ein hohes Standing gehabt im öffentlichen Diskurs. Es ist nicht so, dass man alles, was von ihr gekommen ist, übersetzt hat und akzeptiert hat. Aber es waren sehr viele, die Mehrheit der Menschen in Deutschland war dafür, dass die Kirche in bestimmten moralischen Fragen an den Grenzen des Lebens ihre Stimme erhebt. Aber was man nicht wollte, man wollte nicht, dass im engen Schulterschluss von Staat und Kirche dann diese kirchlichen Positionen auch in politische Gesetze umgegossen werden. Man wollte sich seine eigene Meinung bilden. Aber momentan ist diese Kraft dieser Stimme natürlich massiv verblasst. Ja, sie muss damit rechnen, dass sie, wenn sie sich als moralischer Agent präsentiert auf dem, im öffentlichen Raum, dass sie mit Hohngelächter hier beantwortet.
Aber da muss man fast sagen, das wird ja auch unsere Gesellschaft verändern. Da machen wir einfach Sorgen um die Gesellschaft.
Oder? Ja, also in unserem gesellschaftlichen Moralhaushalt ist die Stimme der Kirche eine wichtige, ein Gewürz in dem Ganzen. Wenn das Salz fehlt, dann fehlt einiges. Die Frage, das ist eine spannende, auch soziologisch spannende Frage, was wird sein, wenn Kirche in dieser Funktion zum Beispiel ausfallen wird? Das muss man sehr genau beobachten. Ganz sicher kann man sagen, es wird eine Stimme fehlen, wenn nicht interveniert wird. Wenn Kirche
nicht das heißt, interveniert, wer kann jetzt noch intervenieren?
Sie kann nur noch, sie kann sogar gewinnen aus meiner Sicht im Standing, im öffentlichen Standing, wenn sie glaubhaft zeigt, dass er sich verändert, dass sie aus einem Fehler gelernt hat. Das wird man ihr sofort verzeihen, dass sie Fehler macht, aber sie muss daraus den Schluss ziehen, daraus zu lernen, und das muss sie glaubwürdig rüberbringen, nicht durch Taktik, nicht durch Vertuschung. Und das heißt zum Beispiel in Fragen der Sexualmoral umlernen, endlich ein Aggiornamento, ein Upgrade, ein Update zu machen, eine Fortbildung zu machen, damit sie wieder zeitgenössisch ist in diesen Fragen, in denen ja jeder im Grunde sein eigener Experte geworden ist.
Das Update für die Kirche, und das, so haben Sie uns das so erklärt, ist gerade auch gesellschaftlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Herzlichen Dank, Herr Ebert, für uns das Gespräch. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Eine Menge Gesprächsstoff für die nächsten Tage. Und nächste Woche sehen wir uns schon wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Alles Gute, bis dann. Tschüss.